SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
Herzlich willkommen. In dieser Sendung schauen wir auf den Gospelkirchentag in Essen, Europas größtes Chorfestival mit 5000 Sängerinnen und Sängern. Und wir haben eine Bilanz der Papstreise nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Timor und Singapur. Zu Beginn ist der Skandal um den Podcast Die Deutschen allerdings unser Thema. Die Hosts Nisa und Cheyenne hatten den Comedian Luke Mockridge zu Gast. Und im Rahmen dieser Folge wurden Witze auf Kosten behinderter Menschen gemacht. Daraufhin gab es einen Shitstorm. Mockridges Fernsehsendung wurde abgesetzt. Veranstalter stornierten Auftritte. Nisa und Cheyenne haben danach ein Statement veröffentlicht und darin die sogenannte Cancel Culture angegriffen. Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Friederik Hümmecke hier bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Kommunikationsexperte, Philosoph, Kulturwissenschaftler. Können Sie uns sagen, so generell, darf man Witze auf Kosten von behinderten Menschen machen?
Ja, diese Frage, darüber kann man sich natürlich streiten, denn hier geht es um eine Frage der Moral. Und Moral ist etwas, das darf erstmal in einem gewissen Grad jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich haben wir als Kultur da auch eine Meinung. Ich bin, wie einige große Comedians wie Ricky Gervais, der Verfechter, ja, man darf über alle Witze machen. Es wäre sogar diskriminierend, sie auszulassen und zu sagen, nee, die sind speziell, über die machen wir keine Witze. Gleichzeitig, wenn man das tut, sollten die Witze auch wirklich gut gemacht sein. Und das war, glaube ich, in dem Fall nicht der Fall.
Sie sagen jetzt, die Kritik an Witzen über Minderheiten, das kann die eigentliche Beleidigung dieser Gruppe sein. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, es gibt eine philosophische Strömung, die ist auch umstritten, das muss man auch sagen. Die sagt Folgendes. Jeder darf erstmal mit allem kommunikativ belangt werden. Und man darf erstmal Witze über jeden machen. Und dann darf jeder sich dann auch, wenn er Opfer eines Witzes ist, verteidigen. Der Appell zu sagen, nein, über die Menschen darfst du keinen Witz machen, würde unterstellen, dass die zu schwach sind, sich zu wehren oder sich nicht wehren können. Und das könnte die Beleidigung an sich sein. Es wird dann halt schwierig, wenn es keine Witze mehr werden, sondern wirklich aktive Beleidigungen werden. Und dann ist die Grenze überschritten aus meiner Sicht.
Aber das herauszufinden ist offenbar sehr schwierig, also diese Grenze tatsächlich auszumachen.
Das ist das Schwierige, weil diese Grenze wird ja auch jederzeit immer neu verhandelt. Allein die Empörung, die wir hier nach den Statements im Podcast Die Deutschen sehen, ist nichts anderes als der kulturelle Prozess einer Aushandlung. Also eine Gruppe hat das gesehen, sagt, das geht jetzt aber nicht. Zeigt Empörung, äußert diese, lässt Konsequenzen folgen und das ist das Signal an die, die Witze gemacht haben, das war zu viel. Und dieses zu viel kommt jetzt bei denen an und jetzt ist die Frage, wie reagieren sie?
Was sagt denn ein Witz generell oder Humor generell über eine Gesellschaft aus? Da steckt ja auch eine gewisse Funktion drin.
Definitiv. Wenn wir über Humor reden, reden wir auch immer wieder über die Frage, welche Moral, also welche Ethik gilt in einer Gesellschaft? Die Frage, welches Menschenbild habe ich, welche Menschenwürde habe ich, steckt da alles implizit drin und das macht das Phänomen auch so schwer. Humor ist aber auf der anderen Seite auch extrem wichtig und manchmal ist es gerade der grenzüberschreitende Humor, der in einer kleinen Gruppe identitätsstiftend sein kann.
Mhm. Zurück zu diesem Beispiel. Luke Mockridge hat jetzt mit Konsequenzen seines Auftritts hier in diesem Podcast zu tun, nach eigenen Angaben auch die beiden Hosts. Kann man das nun sagen, aufgrund dessen, was da veröffentlicht wurde? Sind die drei nun generell behindertenfeindlich oder sind sie es nicht?
Also ich denke, eine generelle Aussage geht mir zu weit. Wir würden dann einen 4-5 Minuten Ausschnitt nehmen und da muss ich auch sagen, ich kenne die drei zu wenig selber und würden diesen Ausschnitt nehmen und sagen, ja, jetzt ist es raus. Und es wird unterstellen, dass auch mal eine Entgleisung, die in einer Gruppendynamik entsteht, eine Gesamtaussage für die gesamte Moral und Haltung der Menschen hat. Fakt ist, damit müssen Sie als Profis auf der Bühne rechnen. Wenn Sie sich so miteinander aufschaukeln, dann ist das etwas, was passieren kann. Von daher habe ich da erstmal an der Stelle wenig Mitleid.
Man geht jetzt zum Angriff über, wenn man das mal so sagen will. Nisa und Cheyenne wenden sich darin ganz dezidiert an eine gewisse Cancel Culture. Können Sie uns erklären, was damit gemeint ist?
Die Cancel Culture ist die Idee einer kulturellen Strömung, die dann immer Auftritte verbieten möchte, wenn sie nicht den eigenen Moralvorstellungen oder Meinungen entspricht. Und definitiv ist das ein seit einigen Jahren auch sehr hart diskutiertes Thema, soweit, dass sich auch viele berühmte Comedians weltweit immer wieder genötigt sehen, sich dazu zu äußern. Das heißt, diese latente Wahrnehmung gibt es. Und die Schwierigkeit ist hier, dass wir auch häufig eine Diskussion dann bekommen über das Thema Meinungsfreiheit. Ne? Ganz viele sagen dann, ich darf ja nicht mehr alles sagen, weil ich könnte damit rechnen, dass ich gecancelt werde. Was hier eigentlich konstruiert wird, ist eine Idee, dass wenn ich mal was Falsches sage und wenn ich auch nur einmal irgendwo was Falsches sage und falsch heißt, es entspricht nicht der Meinung eines anderen, dann erlebe ich Konsequenzen. Meinungsfreiheit haben wir natürlich trotzdem. Sagen darf man juristisch das immer noch. Aber natürlich, wenn die Konsequenzen sehr hoch werden, kann es in der Tat dazu führen, dass viele Leute sagen, oh, ich sage mal das kontroverse Thema lieber nicht.
Kunstfreiheit wird da auch immer noch angeführt. Die Künstler fühlen sich in ihrer Freiheit beschnitten. Das ist das, was ich da raushöre. Jetzt wurde in diesem Statement auch gesagt, also so in Richtung an die Cancel Culture in Anführungszeichen. Was, wenn sich Luke Mockridge nun morgen umbringt? Also da kann man das Gefühl haben, ich habe das eben schon kurz angedeutet, dass sich die Macher des Podcasts hier in der Opferrolle fühlen. Ist das jetzt tatsächlich so ein Umdrehen? Zum Beispiel wurde in Richtung der Influencerin Christina Vogel gesagt, sie eine behinderte Sportlerin, sie hätte sich zum Ziel gemacht, die Existenz der Comedians zu vernichten und da wolle sie gleich noch mit ihr Kinderbuch promoten.
Also diese Teile des Statements der beiden Autoren des Podcasts scheinen mir da teilweise auch in der Tat abstrus. Und das hat überhaupt erstmal gar nichts mit Cancel Culture zu tun. Das heißt, man kann natürlich irgendwo auch mal anfangen, über Proportionalität, also Angemessenheit dieser Konsequenzen zu diskutieren. Aber an dieser Stelle geht es doch gar nicht. Es wurden hier Witze gemacht, die schlecht gemacht waren, die nicht sauber geframed waren, wie man das in der Fachsprache sagt. Das heißt, es war nicht klar, dass sie eigentlich da nur Witze machen und eigentlich eine hohe wertschätzende Meinung von Behinderten haben. Weil das nicht klar war, wirkte das angreifend. Und weil es angreifend wurde, haben sie aus meiner Sicht dort alle gemeinsam einen zumindest handwerklichen Fehler als angebliche Bühnenprofis gemacht. Wer so einen Fehler macht, der muss damit rechnen, dass er sanktioniert wird. Dort jetzt ein Feindbild zu bauen, sich in eine Opferrolle zu begeben und einen inszenierten Kampf der Selbstverteidigung auszufechten, dort Beleidigungen zu platzieren, zu unterstellen, es gibt eine Hetzkampagne, einen Mob und das seien alle Lügner, das geht mir in ganz, ganz vielen Punkten in diesem Statement viel, viel, viel zu weit.
Jetzt haben die Podcaster sich auf dieses Terrain begeben und haben versucht, in diesem Statement, über das wir hier sprechen, dann am Ende doch noch eine Art Entschuldigung gebracht, adressiert an Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, so wie es da heißt, die sich in ihrer Menschenwürde verletzt gefühlt haben. Und ich zitiere mal daraus, wir hoffen, dass ihr unsere Entschuldigung annimmt und uns auf unserer Tour besuchen kommt, dass wir gemeinsam über alles lachen können. Kann man diesen Deal machen?
Also grundsätzlich, jede Einladung für ein persönliches Gespräch, jede Einladung für ein Miteinanderlachen ist ja erstmal eine schöne Einladung. Gleichzeitig ist diese Entschuldigung, diese Einladung hinten an diesem Statement positioniert und durch die Ironie, die da drin steckt, durch den teilweise auch Sarkasmus, durch die Angriffe, wirkt aus meiner Sicht diese Entschuldigung nicht. Hätten sie nur diese Entschuldigung da hinten gebracht, wäre, glaube ich, dieser Drops gelutscht gewesen und die meisten Leute hätten gesagt, okay, sie haben sie entschuldigt, das war fair, können wir einmal alle durchatmen. Ich hätte mir gewünscht, dass nur die Entschuldigung mit der Einladung gekommen wäre, dann hätte ich es voll glauben können.
Sagt der Kommunikationsexperte, Philosoph, Kulturwissenschaftler Dr. Frederik Hümmecke. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Frieden, Klimawandel, interreligiöser Dialog, das waren die Hauptthemen der bisher längsten Auslandsreise von Papst Franziskus. 4 Länder, mehr als 30.000 Flugkilometer. Auf dem Rückflug nach Rom hielt der Papst dann seine traditionelle Abschlusspressekonferenz. Lisa Weiß war dabei und fasst die Reise des Papstes nach seiner Rückkehr in Rom für uns zusammen.
Trotz aller Anstrengungen wirkt der 87-Jährige auf dem Rückflug ziemlich fit, sichtlich gut gelaunt und sogar zu Scherzen aufgelegt. Und er zieht Bilanz seiner Reise nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Timor-Leste und Singapur, zeigt sich von den Hochhäusern, dem Formel-1-Rennen und der Modernität Singapurs genauso angetan wie vom traditionellen Kunsthandwerk und der Natur in der kleinen Stadt Vanimo in Papua-Neuguinea. Man kann immer etwas voneinander lernen, weil jede Person und jedes Land einen unterschiedlichen Reichtum hat. Zum Beispiel, wenn ich an Timor-Leste denke, habe ich dort viele Kinder gesehen, in Singapur nicht. Und das ist vielleicht etwas, was Singapur von Timor-Leste lernen kann. Stichwort Timor-Leste. Das Land hat nicht nur eine sehr junge Bevölkerung, sondern gehört auch zu den ärmsten der Welt. und hat es dem Papst offenbar besonders angetan. Er lobt nicht nur die einfache, familiäre, fröhliche Kultur.
Io sono rimasto innamorato di Timor-Est.
Er habe sich in Timor-Leste verliebt, sagt Franziskus. Der Papst war bei seinem Besuch dort fast wie ein Popstar empfangen worden. Über 97% der Bevölkerung sind katholisch. Indonesien dagegen ist mehrheitlich muslimisch. Und der Papst betont noch einmal, dass alle Religionen respektiert werden müssen. Die Verständigung zwischen den Religionen war eines seiner großen Themen auf dieser Reise, wie auch der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur oder der Wunsch nach Frieden, nach Demokratie. Aber Franziskus äußert sich auf dem Rückflug auch zu aktuellen politischen Themen, unabhängig von den besuchten Ländern, zur US-Wahl zum Beispiel. Aus kirchlicher Sicht die Wahl zwischen einem Mann, der eine harte Linie gegen Migranten ankündigt, Donald Trump, und einer Frau, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt, Kamala Harris. Beides verurteilt Franziskus. Eine echte Wahlempfehlung will er daher nicht aussprechen. In der politischen Moral heißt es normalerweise, nicht zu wählen ist schlecht. Man muss wählen und man muss das kleinere Übel wählen. Wer ist das kleinere Übel? Diese Frau oder dieser Mann? Ich weiß es nicht. Wen man am Ende wähle, sei eine Gewissensentscheidung, sagt der Papst und macht gleich mit dem nächsten hochumstrittenen Thema weiter. Dem Krieg in Israel und Gaza. Für den Papst gibt es zu wenige Schritte Richtung Frieden. Ich rufe jeden Tag in der Pfarrgemeinde von Gaza an. Da sind 600 Personen, Christen und Muslime, die wie Brüder zusammenwohnen. Sie erzählen mir schlimme, schwierige Sachen. Ich kann nicht sagen, ob dieser Krieg zu blutig ist oder nicht. Aber wenn man die Körper von toten Kindern sieht, wenn man Bombardierungen von Schulen sieht, dann ist das schlimm. Wer auch immer den Krieg gewinne, werde eine große Niederlage erleben, sagt der Papst. Ende des Monats fliegt er nach Luxemburg und Belgien. Und dann? Jedenfalls nicht nach Paris, stellt Franziskus klar. Es war darüber spekuliert worden, dass er zur Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame kommen könnte. Er würde gerne wieder nach Argentinien, in seine Heimat, sagt der Papst, aber entschieden sei noch nichts. Falls es mit Argentinien klappt, überlege er, einen Zwischenstopp einzulegen. Ich denke darüber nach, die Kanaren zu besuchen, wegen der Lage mit den Migranten, die übers Meer kommen. Und ich möchte ihnen nahe sein und den Regierenden und der Bevölkerung auf den Kanaren.
Der erste Gospel-Kirchentag fand 2002 in Essen statt. Nun kehrt das alle zwei Jahre stattfindende Chorfestival nach Essen zurück. Laut Veranstalter mit über 5000 singenden Menschen Europas größtes Chorfestival. Simon Schomecker berichtet.
Der Gospelkirchentag 2024 in Essen. Eine gigantische Veranstaltung, für die Reformation Singers Company fleißig geprobt hatte. Schon am ersten Festivalabend sind die rund 30 Sängerinnen und Sänger in ihrer Heimatgemeinde der Reformationskirche im Stadtteil Rüttenscheid aufgetreten. Sie gehört zu den 19 Spielorten der Gospelnacht. Alleine in dieser Kirche haben 5 Chöre gesungen. Singers Company-Mitglied Michael Probst genießt bei solchen Anlässen besonders den Schlussteil.
Wenn dann alle auf der Bühne sind und es dann so richtig abgeht.
Probst spricht aus Erfahrung, denn er war 2001 bei der Chorgründung dabei, genau wie Gerlinde Kuhlmann. Ein Jahr später fand der erste Gospelkirchentag statt, in Essen.
Ich habe gesagt, ich und 4.999 andere Menschen haben gesungen in der Krugerhalle. Es war wunderschön.
Der Mass Choir, also das riesige Meutesingen, ist auch jetzt wieder im Programm. Nur ein Höhepunkt des Gospelkirchentages, der seit 2002 alle zwei Jahre eine andere deutsche Stadt bespielt und stetig wächst. Über 130 Stunden Programm hat das Team in Essen auf die Beine gestellt, neben den Kirchen und der Grugerhalle auch auf 4 Bühnen in der Fußgängerzone, berichtet Koordinatorin Franziska Wackerbart.
Wir haben Chöre wirklich aus ganz Europa, auch aus den USA, aus Tansania. Und das macht auch den Gospelkirchentag aus, dass jeder Chor den Gospel anders lebt, dass man wirklich die Vielfalt der modernen Kirchenmusik erleben kann.
Veranstaltet wird der Gospelkirchentag von Kreative Kirche, einer Stiftung, die eng mit der evangelischen Kirche verbunden ist und sich für ein modernes Gemeindeleben einsetzt. Laut Gründer Martin Bartelwort ist der diesjährige Gospelkirchentag der erste ökumenische.
Gott hat übrigens keine Konfession, habe ich mir sagen lassen. Und in der Musik sind wir ganz nah beieinander. Aber es interessiert ja nicht nur fromme Leute oder die mit dem christlichen Glauben was anfangen können, sondern begeistert einfach. Und es ist einfach eine gute Zeit.
Eine gute Zeit auch für gegenseitige Inspiration. Michael Probst lauscht deshalb gerne den Chören auf den Innenstadtbühnen.
Wenn man denen zuhört, dann guckt man ihnen natürlich auch automatisch zu, wie bewegen die sich, wie drücken die was aus. Und das ist natürlich für einen Chor immer wichtig, dass man das eben gemeinsam erarbeitet. Und die Anregungen, die kommen eben aus dem Chor raus.
Bestärkt durch die besondere Atmosphäre des Gospelkirchentages.